Also Österreich ist schleichend im Abstieg ins Mittelfeld in Sachen Wohlstand. Jetzt kann man sagen, ist okay. All die Länder, die dort sind, da lässt sich auch gut leben. Also sind First World Problems. Auf der anderen Seite wird es sich bis an jeden Mittagstisch fressen. Also man wird es schon spüren und wir spüren es ja schon. Das kann man darüber streiten, streitwert. Wie packen wir es an? Aber der Standpunkt, das muss alles so bleiben, wie es ist, Käseglocke, der Standpunkt ist dumpf.
Naja, das ist
der ist geradezu lebensfeindlich.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Sich andere Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten darüber zu streiten, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Matthias Strolz, Impact-Unternehmer, Gründungsmitglied und erster Bundesparteivorsitzender der NEOS, Musiker und eine Stimme, die mit klaren, oft scharfen Worten im Parlament stets Haltung und Meinung gezeigt hat. Herzlich willkommen.
Hallo, spannend.
Matthias Strolz, erstes Warm-up, per Du oder per Sie, wie wollen wir das Gespräch heute führen?
Per Du.
Per Du.
Bin auf 1000 Meter aufgewachsen.
Okay, wunderbar.
Ich kann das Sie schwer halten, länger sehr als
gut.
5 Minuten.
Sehr gut, das freut mich sehr. Wir kennen uns ja auch schon lang genug, dass wir das beibehalten. Worüber lohnt es sich deiner Meinung nach immer zu streiten?
Für den Frieden. In Zeiten wie diesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Weltwahnsinn, der druckt schon einer. Und diese Kriege, die sind, es ist natürlich ein Paradoxon für den Frieden zu streiten gewissermaßen. Wobei es eine Frage der Definition von Streiten ist. Ja, also wir müssen uns auseinandersetzen, auch reiben für den Frieden, glaube ich, ja.
Helmut Schmidt hat einmal gesagt, lieber 1000 Stunden umsonst verhandeln, / streiten, als eine Minute schießen.
Das sehe ich auch so, ja.
Seit 2018 nicht mehr Nationalrat. Was fehlt dir an der Politik und was fehlt dir ganz sicher nicht?
Ich liebe Politik. Kannst du ja nicht aussuchen. Nicht? Der eine liebt an dicke Möbel, die andere Briefmarken. Ich liebe Politik. Wow, wie tun wir miteinander? Also der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Was fehlt mir nicht? Diese Negativität an diesem Ort Politik. Boah. Also so Parlamentsdebatten zum Beispiel habe ich nie mehr geschaut. Und wenn ich mal kurz hineinstolper, schießt es mir so ein bisschen schier rein. Also finde ich das mühsam. Dieses ritualisierte Hau drauf.
Wir kommen zum Thema Verantwortung. Leitmotiv, ich bin verantwortlich für das, was ich tue und auch für das, was ich nicht tue. Mhm. In der Nationalratsrede 2018 stellt Verantwortung für Unterlassen in den Raum. Dazu der Vorwurf, Regierungen würden zündeln und Nationalismen befeuern, statt ihre Möglichkeit zu nutzen. Du hast einmal im Parlament gesagt, ich bin verantwortlich für das, was ich tue und auch für das, was ich nicht tue. Ich glaube, das ist ein Zitat von Sartre sogar, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und du hast auch gesagt, das größte Problem in der österreichischen Politik ist nicht das Falsche zu tun, sondern das Nichtstun. Pensionsreform, Bildungsstruktur, Standort, das wird seit Jahren verschoben. Auch jetzt wiederum, wir warten seit über einem Jahr, dass diese Dinge passieren. Ja. Ist das der Sündenfall der aktuellen Politiker, das Nichtstun?
Naja, jetzt haben sie gerade das Doppelbudget auf den Weg gebracht, doch mit einem Volumen von 5 Milliarden. Nachdem vor drei Wochen im Raum waren, finde ich, ist da ein Schritt in die richtige Richtung gelungen. Das ist auch zu würdigen, finde ich. Ob diese Konstellation auch fähig ist, die großen Dinge anzugreifen, wird man sehen. Also es braucht jetzt auch natürlich das Feindesein. Dennoch ist mehr gelungen, als zu erwarten war. Das will ich auch respektieren. Ja? Weil jetzt nur draufhauen, das wäre zu wenig. Ich glaube, dass wir insgesamt natürlich in einer Art strukturellen Versteinerung immer noch sind in Österreich. Also, und dass weite Teile gerade von jenen, sagen wir mal, Eliten, die davon profitieren, noch nicht anerkennen wollen, dass es massive Umbauarbeiten braucht in der Republik, damit wir auch weiterhin einfach unsere Sozialsysteme enkelfit halten können, damit wir auch in dem Bereich des Wohlstands bleiben. Also Österreich ist schleichend im Abstieg ins Mittelfeld in Sachen Wohlstand. Jetzt kann man sagen, ist okay, all die Länder, die dort sind, da lässt sich auch gut leben. Also sind First World Problems. Auf der anderen Seite wird es sich bis an jeden Mittagstisch fressen. Also man wird es schon spüren und wir spüren es ja schon.
Geht es uns noch zu gut?
Ja, ich glaube schon, dass es uns recht gut geht, dass wir es uns gut eingerichtet haben. Und das ist halt auch, das ist auch ein Verteilungskampf gewissermaßen. Ja. Und das sind wir noch nicht bereit, auch den sehr kultiviert und offen zu führen, sondern wir hoffen mit einer Art Stop and Go, dass wenn wir halt jetzt wieder einen Griff machen, Stichwort Doppelbudget, dann ist wieder Ruhe im Kasten. Nur das wird es nicht sein, sondern wir haben strukturelle Themen. Also das, was uns erfolgreich gemacht hat, ist ja vergleichbar mit einem Menschenleben. Das, was uns erfolgreich macht in der ersten Lebenshälfte, macht uns meistens nicht zufrieden in der zweiten Lebenshälfte. Vielleicht haben auch Republiken solche Zyklen. Also das, was die Republik Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich gemacht hat, das hält uns nicht in Erfolg und Zufriedenheit in diesen Jahrzehnten jetzt. Und in dieser Übergangsphase ist Österreich. Also das Alte stirbt gewissermaßen, das ist ein Sichtum, stirbt über Jahrzehnte und das Neue ist noch nicht ganz da. Und es ist auch unklar, was das Neue ist. Ist das also eine wechselnde, ist das der Pendelschlag politisch gesehen, also verschiedene Koalitionen, Dreier-, Vierer-Koalitionen, die sich abwechseln, was ja gesund wäre. Es braucht nicht eine Partei jetzt 38 Jahre in der Regierung, das ist nicht gesund. Oder kommt sowas wie eine dritte Republik, ein autoritärer Staat, Modell Orban. Das ist ja auch durchaus realistisch, dass das die nächste Iteration wäre unserer Republik. Werden wir sehen, wohin es wächst. Auf jeden Fall sind wir in einer Übergangsphase. Und die wird abgedeckt von dieser Dreierkoalition.
Ja. Was uns beide ja unter anderem eint, ist klare Worte zu finden. Mhm. Ich habe einmal gesagt, der Erfolg des Herrn Kickl ist basiert vor allem auf der Unfähigkeit der Politiker, der aktuellen, beziehungsweise auch der Unfähigkeit, Reformen anzugehen. Mhm. Du bist unter anderem einmal auffällig geworden mit dem Spruch, was ist mit Ihnen, Frau Minister? Das war die Debatte zum Thema
das Rauchen wieder
in der Gastronomie. Mhm. Passivrauchen damals. Mhm. Wurde auch zum Spruch des Jahres. Du hast auch Zuspitzungen gefunden über Bondage Club und andere Ausdrücke. Ist es das, was wir brauchen, um den berühmten Wake-up-Call irgendwie auch zu haben, damit die Leute mal aufwachen und sagen, okay, da ist einer, der wirklich sagt, was Sache ist, weil man das Gefühl hat, diese gesamte Suppe der Beliebigkeit, auch austauschbar, die FPÖ nennt es Einheitspartei, ist das unser Problem, weil sich keiner mehr traut, die Dinge beim Namen zu nennen und auch wirklich Dinge anzugehen, die aber den Leuten zumutbar wären?
Ja, zu sagen, was ist, das ist eine heftige Intervention. Ja? Und ich finde auch, dass es eine heilige und verdammte Pflicht ist als Politiker und
als dann, Bürger.
Als Bürgerinnen und Bürger. Und dann gibt es halt viele Dynamiken, die dich irgendwie in so Sprechblasen drängen, ja, nur keine Welle und Achtung Shitstorm und gleichzeitig die Jagd nach der Quote und da hilft ein Sager. Also es ist ambivalent, es ist völlig widersprüchlich, ja, wenn ich so Politikerin, Politiker bin und das ist nicht einfacher geworden. Also der Kreisky, keine Ahnung, der ist ins Bett gegangen, hat sich überlegt, was steht denn an, so morgen und die nächsten Tage und dann hoffentlich hat er was Gutes geträumt und dann ist er aufgestanden, hat sich nochmal überlegt, was machen wir heute? Und dann hat er irgendwie Probleme identifiziert und dann hat er an Lösungen gearbeitet, dann hat er sie verkündet. Hat das Gefühl, es ist umgekehrt. Nicht? Du hast die Notwendigkeit, was zu verkünden, bevor ganz klar ist und außer Streit, was ist das Problem und geschweige denn der Lösung. Und oft kommen dann die Lösungen nicht, weil dazwischen verunfallt und die nächste Sau läuft durchs Dorf oder wird gejagt. Und das ist ein schwieriges Umfeld, also so schwierig wie noch nie. Und das kocht sich hoch, auch mit jedem Jahr. Ja, jetzt kommt die KI dazu, Deepfakes dazu, das ist ein wildes Umfeld. Also Politiker zu sein, Politikerin ist ein schwieriger Job. Respekt für alle, die es gut machen. Ja. Was alle, die es nicht gut machen.
Was ist gut machen?
Ja. Naja, also das nicht nur als... Ich begreife Politik schon auch als Berufung. Ja. Jene, die es rein als Karriereoption sehen, erschleicht sich. Ja. Also dann, dazu ist es... da geht es auch um meinen Dienst am großen Ganzen. Und wenn, insofern hat es eine gewissermaßen transzendente Dimension, spirituelle Dimension. Wenn die nicht spürbar ist, dann werde ich auch sehr anfällig für Korruption und für Verführungen aller Art. Das ist ein Bühnenberuf. Alle Bühnenberufe ziehen Narzissten in großer Zahl an. Also jene, die, wir alle laufen auf Liebe. Und jene, die das Gefühl haben, ich kriege zu wenig Liebe, die haben also die Notwendigkeit, die Suchspannung, dass sie sich Liebe organisieren. Sekundärliebe, sage ich immer, Liebe stricken. Dafür sind Bühnenberufe exzellent geeignet. Schauspielerin, Politiker, Kabarettist, Journalist. Das sind alles Bühnenberufe, da bekommt man Sekundärliebe. Achtung, Sekundärliebe ist eben also die Form von Anerkennung. Das ist eine Form von Droge dann. Also du musst jeden Tag aufstehen, finde ich, in einem Bühnenberuf und sagen, wofür mache ich es? Was ist mein Nordstern? Was ist mein innerer Ort? Wenn ich es mache für den Applaus, ich darf den auch sehen und auch genießen, aber wenn das mein Hauptträger ist, die Anerkennung, dann bin ich auch schon in der Falle.
Ja. Aber hast du das Gefühl, weil wenn ich mir unsere aktuelle Situation anschaue, und ich meine jetzt gar nicht nur Österreich, sondern grundsätzlich Europa, dann sind wir doch in vielerlei Hinsicht zu langsam, zu träge, müssen Partikularinteressen irgendwie berücksichtigen. Die wirklichen Lösungen kommen nicht, in Deutschland nicht, in Frankreich nicht. Das Thema Deindustrialisierung zum Beispiel, das Thema Migration, da gibt es ja nirgends wirklich Lösungen. Und dann kommen die verkürzten Antworten von den Extremparteien, ganz links oder ganz rechts, die wahnsinnig erfolgreich sind. Deutschland, die AfD, Österreich, die FPÖ. Und trotzdem bekommen wir keine strukturellen Reformen zustande. Ja, warum kapieren die es nicht, dass diese strukturellen Reformen notwendig sind, um die Bevölkerung auch abzuholen?
Europa, ja. Einerseits gebe ich da recht und könnte jetzt da auch dialektisch mit einsteigen, weil das ist zu langsam, zu bürokratisch, zu teilweise abgehoben, falsche Prioritätensetzung. Andererseits, ich bin so ein Fan von Europa, eine der größten Kulturleistungen der Menschheitsgeschichte. Nachdem wir uns Jahrhunderte die Schädel eingeschlagen haben, haben wir es uns jetzt 80 Jahre nicht eingeschlagen. Zumindest außer an den Rändern. Und dann sitze ich in den USA oder sitze in Asien und dann sagen sie, woher kommst du? Und dann sagst du, Österreich, das ist also schwer verortbar, aber dann wird erkannt Europa und dann schauen sie dich ein bisschen mitleidiger an. Die Amerikaner sagen, oh, so kompliziert, so langsam, die Asiaten lächeln. In Hongkong hat man einer ausgerichtet, oh, the last communist continent. Das ist lustig. So, und dann trinkst du drei Bier mit denen und spätestens am dritten Bier kickt die Sehnsucht nach Europa ein, als weltweiter globaler Standard. Es gibt also eine Suchspannung und zwar mittlerweile unterschwellig, weil vordergründig wird über Europa lamentiert und trotzdem gibt es eine Suchspannung nach Europa. Warum? Ein Beispiel war, mit unserer Familie waren wir in den USA. Ein Roadtrip war ein Wunsch, auch der Kinder. Es ist die kulturelle Leitnation, das wollte man sich anschauen. Eine Tochter war krank, gehen wir in New York in ein Spital, ist ein Privatspital, sonst kommst du nicht rein. Wir müssen warten, die anderen zwei Kinder, denen es fahrt, sage ich, geht's spazieren. Die gehen aus, nach 5 Minuten stehen sie wieder da. Sage ich, wieso nicht spazieren? Sagen sie, na, das ist ihnen ein bisschen zu unheimlich. Sage ich, was ist los? Na, vor der Tür draußen liegt einer, der ist am Verrecken. Das ist USA. Das ist the American way of life. Der hat keine Karte und verreckt geradezu vor den Toren eines Spitals. Das findet in Europa so nicht oder noch nicht statt. That's the European way of life. Wir kümmern uns umeinander. Vielleicht um den Preis, dass es zu teuer ist, teilweise ineffizient. Und dennoch, es gibt einen spezifischen European way of life. Und den müssen wir herausarbeiten, den müssen wir auch immer wieder nachschärfen, nach Effizienzgesichtspunkten. Der muss auch hot bleiben gewissermaßen. Nur es gibt ihn. Und wenn wir den verlieren, verlieren wir verdammt viel.
Und du hast gesagt, das passiert in Europa noch nicht.
Noch nicht.
Aber wir sind am Weg dorthin.
Ja, ja. Wir spüren es ja, jeder Österreicherin, jeder Österreicherin spürt es, dass zum Beispiel drei Klassenmedizin ist unterwegs. Das ist nicht gut. Ich finde, dass ein öffentliches Gesundheitssystem wichtig ist. Und ich finde auch, dass Bildung öffentliches Gut sein muss. Und wir sind beide Liberale und manche sagen, ja, das war von dir zu hören, du willst doch nicht die Privatisierung von Bildung. Nein, will ich nicht. Bildung ist öffentliches Gut und es ist gut aus humanistischer Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht, aus demokratiepolitischer Sicht, wenn es öffentliches Gut ist und als solches funktioniert. Dafür müssen wir es aber nachschärfen. Und dafür müssen wir es permanent neu erfinden. Und da brauchst du halt keinen Einsager. Also angesichts der künstlichen Intelligenz und wer sich damit beschäftigt, ist doch völlig klar, dass die Schule, wie sie heute besteht, in 15 Jahren nicht mehr bestehen kann. Das heißt, jeder müsste froh sein, wenn zum Beispiel ein Minister hingeht und beginnt, Dinge anzupacken. Und wir sehen es ja, wie groß das Geheul ist, wenn einer was anpackt. Das kann man darüber streiten, streitwert. Wie packen wir es an? Aber der Standpunkt, das muss alles so bleiben, wie es ist, Käseglocke, der Standpunkt ist dumpf.
Naja, das ist
der ist geradezu lebensfeindlich.
Das ist richtig, aber haben wir da nicht das Problem? Eben wiederum sind wir wieder bei den Strukturreformen, Lehrergewerkschaften und andere massive Betonierer, wie du vielleicht sagen würdest, die einfach am Status quo festhalten wollen, weil sie nichts verändern darf, weil es immer schon so war.
Ich finde ja Gewerkschaft wichtig und Lehrergewerkschaft auch wichtig. Ja. Den strukturellen Strickfehler, den wir hatten in Österreich, ist, dass über mehr als 2 Jahrzehnte ist der oberste Bildungspolitiker einer der 2 Regierungsparteien immer der oberste Gewerkschafter gewesen. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir sind uns einig, Betriebsrat ist legitim und auch hilfreich. Aber wenn der Betriebsratschef Geschäftsführer ist,
dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig. Dann wünscht er alles Gute. Mhm. Und das ist der Strickfehler gewesen. Und dieses rituelle Nein. Wir brauchen mehr Ja's. Also ich bin Ministrant, ne? 10 Jahre. Und das sind immer so, die Mama hat mich ein bisschen zwungen, ne? Das war nicht freiwillig. Und die Geschichten habe ich mir gedacht, was sind das für Geschichten? Gell? Und das mit den Talenten und das. Und dann einmal im Jahr ist vorbeikommen die Geschichte, dein Ja sein Ja, dein Nein ein Nein. Und ich bin doch gehockt. Als 10-jähriger Ministrant haben wir gedacht, oje, die Geschichte habe ich schon gehört. Was will es mir bedeuten? Ich habe das alles nicht verstanden. Jetzt bin ich da über 50, jetzt reifen diese Geschichten nach. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Also um zu Dingen Ja sagen zu können, müssen wir auch zu manchen Dingen Nein sagen, und zwar klar. Und das würde man wünschen für Österreich, für Europa, in manchen Dingen auch klarer zu sein. Ja?
Aber ich glaube, wir sagen jetzt oft genug Nein, insbesondere bei Veränderungen und viel zu selten Ja, oder?
Ja. Also wir wurschteln uns durch, wir sind also im Nein nicht klar und im Ja nicht klar. Und das ist so, kein Fehler machen wollen einerseits, Probleme mit Loslassen, Bequemlichkeit, das war ja immer so. Natürlich der Wohlstand auch. Wir sind natürlich eine wohlstandsverwöhnte Generation. Und ich meine, unsere Jugend war die dritte Generation, aus dir wird was. Wir haben zwar nicht gewusst, was wird aus uns mit 17, 18, aber wir haben gewusst, es wird geil, es wird gut. Das trifft ja für unsere Kinder nicht mehr zu, dieses Wohlstandsversprechen. Insofern, die Zeiten ändern sich ja ohnehin. Und es wird ungemütlicher und wahrscheinlich wärmer vom Leben auch ein Stück weit angehalten, klarer zu werden. Ja.
Aber warum glaubst du, dass unsere Kinder diese Chancen nicht haben? Ich glaube, jede Generation hat ihre Chancen, dass das daraus machen, was sie muss. Ich glaube, wir sind nur, wir haben uns nur angewöhnt, alles schlecht zu reden und auch das Thema Leistung nicht mehr in den Vordergrund zu stellen.
Ich weiß, du bist ein Leistungsfetischist gewissermaßen. Ich bin auch so ein kleines Leistungsschwein und das ist auch, die braucht es auch. Ich glaube, auch diese unternehmerische Haltung, die du hast, diese unglaubliche Konsequenz, um 5 Uhr in der Früh stehst du auf, da wirst du mich nicht sehen und dann machst du deinen Sport. Also Chapeau und Hut ab. Ich glaube natürlich, wir brauchen Leistung. Ohne Leistung besteht keine Gemeinschaft. Jede Gemeinschaft braucht Leistung. Mhm. Die Frage ist, wie definieren wir Leistung auch? Ich würde Leistung gerne definieren als Bewährung. Jedes Leben will in die Bewährung. Also wir sind jetzt beide dreifache Väter. Und wenn wir so unsere Kinder und Jugendlichen anschauen, wie sie ins Leben wachsen, dann ist doch jedes Leben will in die Bewährung. Will sich auch in der Selbstwirksamkeit spüren. Wir haben geredet, was so dein erster Job war und dein Papa hat gesagt, du gehst am Bauer und hurra die Gams, dort warst du auch schon. 6 Uhr morgen, 15 Jahre und dann war Bauer angesagt und das hat er gut getan. Was hat er gut getan dort? Nehme ich an und da stelle ich, dass der junge Stefan Zöchling merkt, mit 15 abgefahren, ich bin hier zum Brauchen. Ich kann bauen. Und zum Mittag und am Abend steht da was, was durch deine Hände mit erschaffen wurde. Das ist eine Form von Leistung, die braucht das menschliche Leben.
Naja, es war auch ein Beispiel, glaube ich, wie man zu sehen, wie hart sich manche Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen müssen über Jahrzehnte. Ja. Und auch die Option zu sagen, will ich das für mich oder will ich mir was anderes gestalten für mich und mein Leben. Ja. So, und damit ein intrinsischer Antrieb, eine Matura zu machen, eine Ausbildung zu machen, weiterzulernen und zu sagen, okay, ich schaffe mir eine andere Perspektive. Ja. Für mich war ja, wie ich 18 war, die große Herausforderung oder die große Frage, schaffe ich es, mir den Lebensstandard zu erhalten, den ich in einer mittelständischen Familie mitbekommen habe. Mhm. Ja, und ich glaube, dieser Leistungsgedanke zu sagen, ich möchte einmal selber gut leben, ich möchte auf Urlaub fahren, ich möchte meinen Kindern Ausbildung bieten, ich glaube, das ist ja schon einmal Antrieb genug, um sich weiterzuentwickeln und Ausbildung zu machen und vor allem zu arbeiten. Wir sind ja jetzt meiner Meinung nach oft in einer Situation, wo es schwerfällt, Menschen zu motivieren, überhaupt 40 Stunden zu arbeiten. Wir haben das Thema der Teilzeitgesellschaft, warum auch immer. Und jetzt gibt es sicherlich viele, die Teilzeit sich nicht freiwillig aussuchen, weil sie halt andere Verpflichtungen noch haben. Das ist ja ein aus meiner Sicht zum Beispiel ein Generationenvertrag, der so nicht haltbar ist, weil ich der Meinung bin, Frauen nicht gleichzustellen für ihre Erziehungsarbeit oder für die Zeit, die sie mit ihren Kindern zu Hause verbringen, weil es halt biologisch nicht anders geht oder sie es auch so wollen. Das ist eine freie Entscheidung. Mhm. Das zum Beispiel in einer Pension zu berücksichtigen, das in einer Absicherung zu berücksichtigen im Falle einer Scheidung etc. oder im Falle des Todes des Ehemannes. Da sind ja viele Dinge offen, meiner Meinung nach, die in unserer Gesellschaft dann ja komplett schief laufen und wo dann ganze Gruppen auch in prekäre Situationen kommen.
Absolut. Ja. Und da gibt es auch Lösungsvorschläge. Also ich denke, das Pensionssplitting sollte verpflichtend sein. Ich bin nicht so erbittert gegen Teilzeit, weil ich glaube, es ist legitim, es ist sogar sinnvoll meines Erachtens, dass wenn du 3 Kinder hast, dass nicht beide Fulltime arbeiten. Das geht sich in der Auffassung, wie ich Elterntum leben will, nicht aus, meines Erachtens. Vor allem, wenn du jetzt keine Großeltern da hast. Ja, und da musst du viel organisieren. Und gleichzeitig, das Problem mit der Teilzeit ist nicht so sehr, dass Teilzeit per se, sondern dass dann halt damit einhergehen ganz niedere Pensionen, eben auch Prekariat im Alter, also Altersarmut, vor allem für Frauen. Da müssen wir zu Lösungen kommen, meines Erachtens. Das Thema Arbeitszeit, ich bin keiner, ich kenne dein Mantel, dass du sagst, 70 Stunden oder was auch immer, das unterstütze ich nicht, muss ich gestehen. Da gibt es ja auch jene, die sagen, von Elon Musk angefangen bis andere, die uns das Shining City an der Hill versprechen und sagen, wir werden gar nicht mehr arbeiten, weil der Optimus oder andere humanoide Roboter werden das für uns machen. Also da kriegen wir Mixed Messages. Ich verstehe auch, ich arbeite mit vielen jungen Menschen, dass die zum Thema Work-Life-Balance sagen, ich mache das anders wie meine Elterngeneration. Warum? Die haben gesehen, wie auch mein Vater mit Mitte 50 in den Herzinfarkt gegangen ist oder wie die Mutter ins Burnout gewandert ist. Und dass sie dann sagen, ich mache das anders, jetzt einmal undefiniert, was ist anders, ja. Das halte ich für legitim. Das sind ja auch ein paar pathologische Auswüchse, auch an Marktwirtschaft basiert, die invasiv waren für Personal, für individuelle Lebensführung gewissermaßen. Also all die Fragen verstehe ich und trotzdem wünsche ich mir Leistung für jeden Menschen, weil das dazugehört zum Menschsein. Ja? Ich glaube nur zum Thema Wirtschaft ist mir wichtig, die Wirtschaft ist für die Menschen da. Also wir sind ganzheitlichen Perspektive, sind wir spirituelle Wesen, aber auch materielle Wesen und wir haben materielle Bedürfnisse nach Schutz, nach Ernährung, nach Mobilität, ein Haus überm, ein Dach überm Kopf, was Gutes zum Essen, meine Ausflüge und dann geht's weiter in allem Möglichen und das müssen wir organisieren und dafür haben wir aus systemischer Sicht das Subsystem Wirtschaft, um den materiellen Kreislauf in Gang zu bringen, in Gang zu halten, gut zu organisieren und damit steht die Wirtschaft im Dienst für den Menschen. Und überall dort, wo es umgekehrt ist, wächst die Wirtschaft ins Pathologische. Da wird's irgendwie Casino-Kapitalismus. Da bin ich strikt dagegen, auch als Liberaler. Da müssen wir viel kritischer sein. Ich wünsche mir zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer. Ich wünschte auf europäischer Ebene. Und dann hat die eigene Partei einmal, als ich den Guy Verhofstadt vom Flughafen geholt habe und der Alte also nicht da war während eines Parteitags, die Chance genutzt, der liberal-libertäre Flügel, das zu ändern auf weltweite Finanztransaktionssteuer, weil dann sind wir nicht zuständig. Weil im Europäischen Parlament hocken wir, aber weltweit gibt es kein Parlament und ist ja egal, was forderst. Ja, und da hätte ich mir auch gewünscht von der eigenen Gesinnungsgemeinschaft, dass wir hier klarer hinschauen, dass wenn zum Beispiel mir als jetzt auch wieder Gewerbetreibender, ich bin ja wieder in einer Gründung und mache jetzt Holzziegel. Ja. Wenn du eine Taxerechnung in der Buchhaltung hast, dann kommt die Finanz mit unter und sagt, warst du eh nicht im Kino damit? Ja? Also da schauen sie da auf jede 30-Euro-Rechnung. Aber wenn bei der Wirecard 2 Milliarden verschwinden, da sind wir uns noch nicht einig, waren die da oder nicht? Ja, fuck, hä? Dann gibt dem Geld der Marschall, da kriege ich solche Kabel. Weil dann will ich wissen, was da, weil bei mir wissen sie auch alle 30 Euro. Also das ist eine Ungleichgewichtung von Finanzkapital und Arbeit. Deswegen jetzt sehr dafür zum Thema Regierung, 1% runter Lohnnebenkosten. Das halte ich für ein wichtiges Signal. Ja? Ja. Und das Respekt, dass sie das schaffen. Ja? Auch wenn die Köst jetzt angehoben wird, also die Gewinnsteuer, aber für über 1 Million Gewinn, auch das ist KMU-freundlich, also für den Mittelstand. Das sind wichtige Signale. Also ja. Hashtag heiter weiter. Solche Dinge brauchen wir. Naja, die sind eine Ermutigung auch für den Mittelstand.
Die Frage ist, ob es funktionieren wird, weil in Zeiten wie diesen, wo keiner mehr Gewinn macht, ist natürlich eine Kösterhöhung eh relativ
sinnlos. Ja, sie haben auch nur 200 oder 300 Millionen eingestellt. Sie wissen, dass sie über 1 Million nur wenig bekommen. Aber ich bin auch dafür, dass wir bei den Großstrukturen hier einkassieren. Ja? Wir müssen uns tatsächlich auch bei Energie, das sind ja alles, das spielen wir ja Marktwirtschaft im Energiebereich, das sind ja alles Oligopole, die größtenteils noch im Teil oder mehrheitlichen Besitz der Gewinnkörperschaften sind Länder, ja. Und der Länder. Ja. Und dann spielen wir Marktwirtschaft und die kassieren ab und sind Krisengewinnler und Kriegsgewinnler. Und da finde ich es okay, dass man hingeht als Staat und sagt, hallo, 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 hallo. Und auch die Banken sind, wenn wir so wollen, ein Oligopol, ist nicht der klassische Markt und haben ganz fette Zeiten und die sollen was dazulegen.
Matthias Stolz, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten noch zahllose Themen, die uns noch mehrere Stunden vor das Mikrofon trächten.
Ja.
Wenn dich dieses Gespräch bewegt hat und wenn du willst, dass politische Vernunft und Chancengleichheit nicht nur lose Worte sind, dann geh auf zusammenstärker.at, werde Teil der Initiative. Abonniere den Podcast Streitwert und freue dich auf das Gespräch mit Matthias Stolz und Fortsetzungen. Vielen Dank, Matthias.
Dankeschön.
Danke.